Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Jahrelang, vielleicht ein ganzes Jahrzehnt, war David auf der Flucht vor König Saul. Der sah ihn als Konkurrenten an und trachtete ihm nach dem Leben. In Wirklichkeit hatte David großen Respekt vor König Saul. Für ihn war er der Gesalbte des Herrn, also der von Gott auserwählte Herrscher. In Davids Augen hatte nur Gott das Recht, einen König abzuberufen und einen neuen einzusetzen. Dieser Zeitpunkt schien gekommen zu sein, als König Saul in einer Schlacht gegen die Philister getötet wurde. Schon als Jugendlicher hatte David die Zusage bekommen, eines Tages in die Fußstapfen Sauls zu treten. Doch das erwies sich dann schwieriger als gedacht. Mehr dazu in dieser Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel, zu der ich Sie herzlich willkommen heiße. Diesmal stehen aus dem zweiten Buch Samuel die Kapitel 4 und 5 im Mittelpunkt. Verhältnismäßig problemlos hat David es geschafft, die Verantwortlichen des israelitischen Stammes Juda von seinen Führungsqualitäten zu überzeugen. Seine guten Beziehungen zu den Philistern, bei denen er länger als ein Jahr gelebt hat, mögen ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Denn wahrscheinlich hoffen die Bewohner Judas auf friedlichere Zeiten mit David an ihrer Spitze und haben ihn deshalb zu ihrem König ernannt. Doch ihr Wunsch auf friedlichere Zeiten ist bisher nicht in Erfüllung gegangen. Denn der große Rest Israels wird nicht von David, sondern von einem Sohn des verstorbenen Königs Saul regiert, von Ish-Boschet. Und die Konkurrenz zwischen den beiden Königshäusern hat sich zwischenzeitlich in einem regelrechten Bürgerkrieg zwischen Juda und den restlichen Stämmen Israels entladen, wobei sich Juda mit seinem König David als die stärkere Partei erwiesen hat. Davids Konkurrent Ish-Boschet muss unterdessen auch noch mit dem Verlust seines ehemaligen Vertrauten Abners fertig werden. Abner, ein Verwandter Sauls und zugleich dessen Feldhauptmann, hatte nach Sauls Tod dafür gesorgt, dass Ish-Boschet zum König ernannt wurde. Wie es scheint, war Abner für ihn ein väterlicher Freund, der im Hintergrund oftmals die treibende Kraft war. Doch nach einem Streit hatte sich Abner von Ish-Boschet getrennt und war zu David übergelaufen. Kurze Zeit später wurde Abner ermordet. Ish-Boschet fühlt sich unterdessen kaum noch imstande, seine Amtsgeschäfte als König ohne Abners Hilfe fortzuführen. Im ersten Vers von Kapitel 4 wird berichtet: Als aber Ish-Boschet, der Sohn Sauls, hörte, dass Abner in Hebron umgekommen war, entfiel ihm der Mut und ganz Israel erschrak. Dieser Vers deutet darauf hin, dass die nördlichen Stämme Israels im Vergleich zu Juda immer mehr an Macht verlieren. Ihr König Ish-Boschet ist für David kaum noch ein ernstzunehmender Gegner. Konnte sich Ish-Boschet früher auf Abner als militärischen Befehlshaber verlassen, so fällt es ihm jetzt immer schwerer, Kraft und Entschlossenheit zu zeigen. Weiter ab Vers 2. Es hatte aber Ish-Boschet, der Sohn Sauls, zwei Männer als Hauptleute der Streifscharen. Der eine hieß Bana, der andere Rechab. Sie waren Söhne Rimmons von Beeroth aus dem Stamm Benjamin. Denn Beeroth wurde auch zu Benjamin gerechnet. Dann aber flohen die Beerothiter nach Gitaim und wohnten dort gastweise bis auf den heutigen Tag. An dieser Stelle werden uns nun zwei Brüder vorgestellt, zwei üble Gesellen, Bana und Rechab. Sie sind die Anführer von selbstständigen Streifscharen, die vermutlich teils militärische, teils polizeiliche Aufgaben wahrnehmen. Die beiden Brüder gehören zum Stamm Benjamin, wie einst König Saul und die meisten seiner Soldaten. Als ihr Heimatort wird Beeroth angegeben, ein ursprünglich kanaanitischer Ort mitten in einem Gebiet, das von den Israeliten erobert wurde. Irgendwann waren die kanaanitischen Einwohner deshalb nach Gitaim geflohen und Beeroth wurde fortan zum Stammesgebiet Benjamins gerechnet. Abgesehen von den beiden Brüdern Bana und Rechab kommt gleich noch eine weitere Person mit ins Spiel. Und zwar ein 5-jähriger Knabe mit Namen Mephibosheth. ihr ist ein Sohn Jonathans, der ja zusammen mit seinem Vater, dem früheren König Saul, bei einer Schlacht gegen die Philister getötet wurde. Der regierende König von Israel, Ischboschet, ist demnach der Onkel des kleinen Mephiboschet. Und der König von Juda, also David, war der beste Freund von Jonathan gewesen. Deshalb nimmt David den Jungen später bei sich auf, trotz der Gefahr, dass er als Erwachsener David den Thron streitig machen könnte, eben weil er ein Nachfahre des früheren Königs Saul ist. So viel schon mal zu den Verflechtungen zwischen den Personen, die nun in den folgenden Versen eine Rolle spielen. Aus Vers 4 erfahren wir noch einige Einzelheiten über den kleinen Jungen. Dort wird berichtet: Auch hatte Jonathan, der Sohn Sauls, einen Sohn, der war lahm an beiden Füßen. Er war nämlich 5 Jahre alt, als die Kunde von Saul und Jonathan aus Jesreel kam. Gemeint ist die Todesnachricht. Und seine Amme hatte ihn aufgehoben und war geflohen, und während sie eilends floh, fiel er hin und war fortan lahm. Er hieß Mephiboschet. Erst in Kapitel 9 wird übrigens berichtet, wie Mephiboschet von David aufgenommen wird. Und nun zurück zu den beiden Brüdern Rechab und Bana, die gegen den König von Israel Böses im Schilde führen. Ab Vers 5 ist zu lesen: So gingen nun Rechab und Bana, die Söhne Rimmons von Beerot, hin und kamen zum Haus Ischboschets, als der Tag am heißesten war. Und er schlief auf seinem Lager am Mittag. Und die Pförtnerin des Hauses hatte Weizen gereinigt und war fest eingeschlafen. Da schlichen sich Rechab und sein Bruder Bana hinein und kamen ins Haus. Da lag er auf seinem Bett in seiner Schlafkammer. Und sie stachen ihn tot und hieben ihm den Kopf ab und nahmen seinen Kopf und gingen durch das Jordantal die ganze Nacht. Was für eine entsetzliche Tat! Was haben die beiden nur vor? Nun, unter dem früheren Feldhauptmann Abner waren sie vermutlich zwei unbedeutende Figuren in des Königs Armee gewesen. Doch nachdem Abner zunächst zu König David übergelaufen und dann ermordet worden war, fassten sie den Plan, sich nun endlich durch eine großartige Heldentat hervorzutun. Wie eben gehört, dringen sie zur Mittagszeit bei Ischboschet, dem König der nordisraelitischen Stämme, ein und ermorden ihn, während er gerade Siesta macht. Und nun wollen sie dafür von David, dem König Judas, gelobt werden. Ich lese weiter ab Vers 8. Und sie brachten das Haupt Ischboschets zu David nach Hebron und sprachen zum König: Siehe, da ist das Haupt Ischboschets, des Sohnes Sauls, deines Feindes, der dir nach dem Leben getrachtet hat. Der Herr hat heute meinen Herrn, den König, gerecht an Saul und seinem Geschlecht. Da antwortete ihnen David: So wahr der Herr lebt, der mich aus aller Bedrängnis erlöst hat, ich habe den, der mir verkündete, Saul ist tot, und meinte, er sei ein guter Bote, ergriffen und getötet in Ziklag, dem ich doch Lohn für eine gute Botschaft hätte geben sollen. Und diese gottlosen Leute haben einen gerechten Mann in seinem Hause auf seinem Lager getötet. Sollte ich sein Blut nicht fordern von euren Händen und euch von der Erde vertilgen? Und David gebot seinen Leuten, die schlugen sie nieder und hieben ihnen die Hände und Füße ab und hängten sie auf am Teich bei Hebron. Aber das Haupt Ischboschets nahmen sie und begruben es in Abners Grab in Hebron. Soweit die Verse 8 bis 12. Wie die beiden Brüder bestraft wurden, wage ich mir kaum vorzustellen. Und dennoch steckt ein tiefes Gerechtigkeitsempfinden dahinter, das die Bestrafung der beiden Mörder erforderlich macht. Sie haben einen schlafenden Mann kaltblütig ermordet, der außerdem noch ihr König war, dem sie eigentlich gehorsam schuldig waren. Der andere Mann, der hier erwähnt wird, der David einst die Nachricht vom Tode Sauls überbracht hatte, wurde damals getötet, weil er sich offensichtlich eine Lügengeschichte über dessen Lebensende ausgedacht hatte. Wir erreichen nun das 5. Kapitel im 2. Buch Samuel. Die nördlichen Stämme Israels, die bisher von Ischboschet regiert wurden, stehen nun also plötzlich ohne König da. David wiederum, den König von Juda, sehen sie natürlich weiterhin als ihren Gegner an. aber weil sie nach dem Tod ihres eigenen Königs erst recht keine Chance haben, die Oberhand über Juda zu gewinnen, versuchen sie zähneknirschend, Frieden mit der Gegenseite zu schließen. Vers 1. Und es kamen alle Stämme Israels zu David nach Hebron und sprachen, siehe, wir sind von deinem Gebein und deinem Fleisch. Das ist zweifellos richtig. Denn die Stämme Israels sind alle nach den Söhnen ihres gemeinsamen Stammvaters Jakob benannt. Und deshalb ist ja dieser Bruderkrieg, der zwischen dem Stamm Juda und den restlichen Stämmen Israels ausgebrochen war, eine fürchterliche Tragödie. Mehr als 7 Jahre der Feindschaft haben auf beiden Seiten die Herzen verhärtet, den Alltag vieler Menschen unnötig schwer gemacht und natürlich auch Menschenleben gekostet. Doch jetzt, nachdem die Nordstämme Israels keinen eigenen König mehr haben, scheint eine Wiedervereinigung des gespaltenen Volkes in greifbare Nähe zu rücken. Diejenigen, die zu David abgesandt wurden, versuchen erst einmal, ihm ein bisschen Honig um den Bart zu schmieren. Dann appellieren sie an sein Ehrgefühl. Was sie genau zu ihm sagen, steht in Vers 2. Schon früher, als Saul über uns König war, führtest du Israel ins Feld und wieder heim. Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Recht haben sie, die Abgesandten aus den Stämmen Israels. David hatte sich eine Zeit lang unter König Saul tatsächlich als militärischer Befehlshaber einen Namen gemacht. Das war, bevor Saul damit anfing, David zu verfolgen. Und noch länger ist es her, dass David von Gott auserwählt wurde, eines Tages König von ganz Israel zu werden. Nur diese Tatsache hatten die Nordstämme Israels in den zurückliegenden Jahren geflissentlich ignoriert. Jetzt aber stehen sie unter Druck, weil ihr eigener König tot ist und sie dem Stamm Juda unter der Führung von David ohnehin unterlegen sind. Deshalb machen sie sich nun ihren Feind zum Freund. Ab Vers 3 wird berichtet, und es kamen alle Ältesten in Israel zum König nach Hebron. Und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er König wurde, und regierte 40 Jahre. Zu Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate über Juda. Und zu Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda. Diese Verse, man merkt es ihnen an, wurden aus einer rückblickenden Perspektive niedergeschrieben. Die 7,5 Jahre, in denen David allein über Juda herrschte, gehen zu Ende. Und die 33 Jahre, in denen er König über ganz Israel sein wird, brechen gerade an. Das geografische Zentrum seiner Königsherrschaft wird Jerusalem sein, eine Stadt, die im Alten Testament bisher noch keine überragende Rolle gespielt hat. Das wird sich allerdings ändern. Und überhaupt wird die Zeit unter der Regentschaft von König David als Blütezeit Israels in die Geschichte eingehen. In dem nun folgenden Abschnitt von Kapitel 5 geht es darum, wie David den Königssitz von Hebron nach Jerusalem verlegt. Dieser Wechsel signalisiert auch nach außen hin, dass aus dem Regionalkönig, so möchte ich ihn mal nennen, ein König über ganz Israel geworden ist. Ich lese weiter ab Vers 6. Und der König zog mit seinen Männern vor Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Lande wohnten. Sie aber sprachen zu David, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich abwehren. Damit meinten sie, dass David nicht dort hineinkommen könnte. David aber eroberte die Burg Zion, das ist Davids Stadt. Wieder einmal wird David völlig unterschätzt. Dabei ist er eben nicht nur ein Politiker mit Führungsqualitäten, sondern zeichnet sich auch durch militärische Fähigkeiten aus. Außerdem weiß er Gott an seiner Seite. Die alte Jebusiterstadt Jerusalem mit der Burg Zion lag auf einem schmalen, steilen Bergkamm. Lange Zeit galt sie praktisch als uneinnehmbar. Wohl genau deshalb wollte David genau dort seinen neuen Königssitz errichten. Außerdem befand sich Jerusalem ungefähr auf der Grenze zwischen Juda und den Nordstämmen Israels. Ausgrabungen von Teilen der alten Stadtmauer zeigen, dass sich die eigentliche Stadt Jerusalem mehr unterhalb der Burg Zion im Kidrontal befand. Später rückte das Stadtzentrum immer näher an den Berg Zion heran. Seit der Eroberung durch König David und dem Bau des ersten Jerusalemer Tempels unter seinem Sohn Salomo wird der Name Zion oft gleichgesetzt mit dem Wohnort Gottes oder auch mit der ganzen Stadt Jerusalem. In vielen Psalmen wird Zion besungen, als ob der Berg, auf dem später der Tempel gebaut wurde, ja, als ob Jerusalem der schönste Ort der Welt wäre. Auch heute noch kommen Jerusalem-Touristen in Schwärmen. Nüchtern betrachtet scheint allein die Tatsache, dass sich Gott hier auf verschiedene Weise den Menschen offenbart hat, den besonderen Reiz dieser Stadt auszumachen. Schließlich ist hier Jesus Christus für die Sünden der Menschen gestorben und hat ihnen dadurch den Weg zu Gott freigemacht. Ansonsten jedoch habe ich viel Verständnis für Pontius Pilatus, der nur dann nach Jerusalem kam, wenn es unbedingt sein musste. Zum Beispiel während des Passafestes, wenn unendlich viele Gläubige dorthin pilgerten, um Gott im Tempel die Ehre zu geben. Ansonsten zog es Pilatus vor, sich in Caesarea aufzuhalten. Die Stadt am Mittelmeer bot ein viel angenehmeres Umfeld zum Wohnen an als Jerusalem mit seinen engen Altstadtgassen. Deshalb bin ich ehrlich gesagt froh, dass uns im Buch der Offenbarung ein neues, nämlich das himmlische Jerusalem verheißen wird. Ansonsten wäre meine Vorfreude doch ein wenig gedämpft. Zurück zu König David. Er möchte also die alte Jebusiterstadt Jerusalem mit der Burg Zion zu seinem Königssitz machen, ist bei den Einwohnern jedoch nicht willkommen. Die Jebusiter zählen zu den Nachkommen Kanaans, konnten jedoch nach der Landnahme durch die Israeliten teilweise in ihren angestammten Gebieten bleiben. Manche waren auch mit israelitischen Partnern verheiratet, so dass es zu einer Vermischung mit den Israeliten kam. Dass die Verantwortlichen der Stadt Jerusalem David den Zugang verwehren, wird jedenfalls von ihm als feindlicher Akt gewertet, der entsprechende Konsequenzen nach sich zieht. Dazu Vers 8. Da sprach David an diesem Tage, wer die Jebusiter schlägt und durch den Schacht hinaufsteigt und die Lahmen und Blinden erschlägt, die David verhasst sind, der soll Hauptmann und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Daher spricht man, lass keinen Blinden und Lahmen ins Haus. Tja, das ist einer dieser Verse, an denen man sich als Bibelausleger am liebsten vorbeimogeln würde. Doch wenn wir noch einmal zu Vers 6 zurückkehren, wird deutlich, warum sich David so ausfallend äußert. Es geht um die strategische Lage der Burg auf dem Berg Zion. Sie gilt praktisch als uneinnehmbar. Deshalb hatten die Jebusiter gespottet, Vers 6, dass es selbst Blinden und Lahmen gelingen würde, die Burg zu verteidigen. Doch David nimmt die Herausforderung an. Okay, sagt er sich, dann wollen wir mal die Blinden und Lahmen, die angeblich die Stadt bewachen können, auf die Probe stellen. Und tatsächlich findet sich einer, nämlich Joab, Vers 8, der durch einen Schacht in die Stadt gelangt. Dieser Schacht dient vermutlich der Wasserversorgung. Also, in den Versen 6 und 8 geht es nicht wirklich um blinde und lahme Menschen. Sie werden von den Jebusitern lediglich genannt, um Davids Leuten die Aussichtslosigkeit ihres Unterfangens vor Augen zu führen. Doch David nimmt die Herausforderung an und spottet nun seinerseits. Weiter mit Vers 9. So wohnte David auf der Burg und nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsumher vom Millo an nach innen zu. Als Millo werden an dieser Stelle wahrscheinlich die terrassenförmigen Teile der Stadtbefestigung bezeichnet. Sie sollen verhindern, dass Abhänge in Richtung Kidrontal abrutschen. Weiter ab Vers 10. Und Davids Macht nahm immer mehr zu, und der Herr, der Gott Zebaoth, war mit ihm. und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David mit Zedernholz, dazu Zimmerleute und Steinmetzen, dass sie David ein Haus bauten. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königtum erhöht hatte, um seines Volkes Israel willen. Schon als Jugendlicher wurde David von Gott dazu bestimmt, eines Tages König von Israel zu werden. Denn David ist ein Mann nach Gottes Herzen. Dass Gott tatsächlich hinter ihm steht, wird nach und nach für alle sichtbar. In den gerade vorgelesenen Versen wird als Indiz dafür die Tatsache genannt, dass er seine Macht weiter ausbauen kann und dass es sogar mit einem anderen König zu einer Vereinbarung über die Lieferung von Baumaterial und die Bereitstellung von Handwerkern kommt. Wichtig aber ist vor allem, dass David nicht sein eigenes Wohl und Ansehen in den Mittelpunkt stellt. Allerdings, David ist auch ein Mann mit Schwächen. Und schon mehrmals sind wir im Verlauf der letzten Sendungen darauf gestoßen, wann David besonders schnell schwach wird, nämlich wenn er ein weibliches Wesen entdeckt, das ihm gefällt. Vers 13. Und David nahm noch mehr Frauen und Nebenfrauen in Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war, und es wurden ihm noch mehr Söhne und Töchter geboren. Dies sind die Namen der Söhne, die ihm zu Jerusalem geboren sind. Schamua, Schobab, Nathan, Salomo, Jippa, Elishua, Nefek, Japhia, Elishama, Eliada und Eliphelet. Zwei Namen aus dieser Aufzählung, nämlich Salomo und Nathan, tauchen übrigens später auch im Neuen Testament auf, und zwar in den beiden Stammbäumen Jesu, im ersten Kapitel des Matthäusevangeliums und im dritten Kapitel des Lukasevangeliums. Damit wird praktisch nachgewiesen, dass Jesus über Maria und Josef mit David verwandt ist. Das ist insofern wichtig, weil sich Jesus als der rechtmäßige Nachfolger auf dem Thron Davids bezeichnet. Das heißt, er erhebt den Anspruch darauf, der König Israels im geistlichen Sinne, aber auch in einem sehr realen Sinne zu sein. Und genau das wird ihm auch von seinen Gegnern vorgeworfen. Deshalb stellt ihm Pontius Pilatus die Frage, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet ihm, du sagst es. Zurück zu König David. Wie wir vorhin gehört haben, gelingt es ihm, seine Macht als König zu festigen. Seiner alten Freundschaft mit den Philistern, bei denen er einst Zuflucht vor Saul gefunden hatte, tut das jedoch anscheinend nicht gut. Solange er nur König von Juda gewesen war, stellte er keine Bedrohung für sie dar. Doch als König von ganz Israel ist er ihnen nicht ganz geheuer. Ich lese weiter ab Vers 17. Als die Philister hörten, dass man David zum König über Israel gesalbt hatte, zogen sie alle herauf, um sich Davids zu bemächtigen. Sobald das David erfuhr, zog er hinab nach der Bergfeste. Aber die Philister kamen und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn und sprach, »Soll ich hinaufziehen gegen die Philister? Willst du sie in meine Hand geben?« Der Herr sprach zu David, »Zieh hinauf, ich werde die Philister in deine Hand geben.« Und David kam nach Baal-Perazim und schlug sie dort und sprach, »Der Herr hat meine Feinde vor mir durchbrochen, wie Wasserfluten durchbrechen.« Daher nannte man den Ort Baal-Perazim. Und sie ließen ihre Götzenbilder dort zurück, David aber und seine Männer nahmen sie mit. Die Philister aber zogen abermals herauf und breiteten sich aus in der Ebene Rephaim. Und David befragte den Herrn, der sprach, »Du sollst nicht hinaufziehen ihnen entgegen, sondern komm von hinten über sie, dass du sie angreifst vom Bakkawalde her.« Und wenn du hörst, wie das Rauschen in den Wipfeln der Bakkerbäume einhergeht, so eile, denn dann ist der Herr ausgezogen, vor dir her, zu schlagen das Heer der Philister. David tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und schlug die Philister von Gibeon an bis nach Gesa. Soweit die Verse 17 bis 25. Die Philister wollen also nicht mehr tatenlos zusehen, wie derjenige, der einst in einer Notsituation bei ihnen Zuflucht gefunden hatte, nun eine bedrohliche Machtfülle entwickelt. Dass die Soldaten der Philister gleich zweimal in die Ebene von Rephaim vordringen, ist wohl kein Zufall, denn diese Ebene liegt südwestlich von Jerusalem. Das heißt, die Philister versuchen, einen Keil zwischen die israelitischen Stämme im Norden und denen im Süden zu treiben. Doch beide Male schenkt Gott den Israeliten den Sieg. Davids Gehorsam gegenüber Gott spielt dabei sicher eine wesentliche Rolle. Erinnern Sie sich noch? Ziemlich am Anfang des ersten Samuelbuches wurde berichtet, wie die Bundeslade der Israeliten in die Hände der Philister gelangte. Doch einige Zeit später brachten sie das gute Stück wieder zurück, weil es ihnen nichts als Ärger bereitete. In der weiteren Berichterstattung des ersten Samuelbuches war dann von der Bundeslade nichts mehr zu hören. In Kapitel 6 des zweiten Samuelbuches taucht sie jedoch wieder auf, denn König David will sie nach Jerusalem holen. Mehr dazu in der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.